Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Netflix-Serie Asterix und Obelix, der Kampf der Häuptlinge. Das ist eine Miniserie, die ihr in ganzen 5 Episoden um die Ohren geballert bekommt, jeweils ca. 30 Minuten. Es ist sehr kurzweilig geworden und ob's uns gefällt, das besprechen wir heute gemeinsam. Moinsen Dom.
Salve, Chef.
Hi, genau, ich bin der Chef der AK Andi und ich freue mich tierisch, mit dir über diese Serie zu sprechen, die ich letztlich so ein bisschen aus Prinzip geschaut habe, denn der ein oder andere, die ein oder andere mag's wissen, den Telestammtisch gibt's zweimal auch noch als Comic-Podcast und außerdem bin ich noch Mitglied bei den Comic-Cookies, dem ältesten deutschsprachigen Comic-Podcast und da ist Asterix und Obelix halt heute wie damals eine riesen Hausnummer. Das Ding hat 6-stellige Auflagen europaweit, zählt zu den erfolgreichsten, wenn nicht gar, ist es die erfolgreichste Comic-Reihe in ganz Europa und auch in Deutschland sind die Zahlen mit jeder Veröffentlichung enorm. Das Ding hat eine riesen Fanbase und deswegen ist das was, wo ich mir sicher bin, dass viele Menschen auch das hier schauen werden. Ich war die Tage auf der Leipziger Buchmesse und auch da hat Egmont, der Verlag, bei dem diese ganzen Comics in Deutsch erscheinen, auch eine riesen Fläche gehabt, wo dann eben auch Bilder von dieser Serie zu sehen sind. Da steckt richtig viel Marketingbudget drin. Das ist was Großes. Wie sieht's denn aus mit deiner Zuneigung oder eben auch Abneigung zu Asterix und Obelix?
Es ist schon eher Zuneigung. Ich habe die Comics als Kind mal irgendwie gelesen. Ich glaube, ich hatte mir die aus der Fahrbücherei so peu à peu mal geliehen. Also ich habe längst nicht alle gelesen, aber immer mal wieder so ein paar. Und ja, die Filme habe ich natürlich dann früher auch gesehen. Also jetzt hier Erobert Rom, ganz großer Klassiker für mich tatsächlich. Und im Prinzip mag ich das Ganze auch sehr gerne. Was dann bei mir eher weniger auf Gegenliebe stieß, waren halt die Realverfilmungen. Und ich muss zugeben, die beiden neueren Animationsfilme, also hier diesen, wie ist der, Im Land der Götter und dann irgendwie noch Geheimnis des Zaubertranks, habe ich nicht gesehen. Die sind ja in einem ähnlichen Stil. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Warum, also jetzt mal an dich als Comic-Kenner, warum ist Asterix im Moment noch so ein großes Ding oder wieder noch so ein großes Ding oder was auch immer?
Das ist eine gesunde Mischung aus vielen Sachen. Ich will da gar nicht so weit ausholen, aber kann an der Stelle sagen, dass es wirklich ein richtig großes Ding ist. Man kann sich beispielsweise aktuell noch immer im Museum für Kommunikation in Berlin eine große Uderzo-Ausstellung anschauen. Uderzo ist einer der beiden Schöpfer von Asterix und Obelix. Da hat der liebe Flix, ein sehr bekannter deutscher Comic-Künstler, der schon viele auch internationale Titel gemacht hat, ist hier letztlich Kurator gewesen und hat hier wirklich eine tolle Ausstellung gemacht. Ich habe schon viel Gutes davon gehört. Also ne, es ist ein dermaßen großes Thema, das ist tatsächlich Museen füllt und wie gesagt auch was aus Sicht des Comics auch eine der umsatzstärksten und auch auflagestärksten Reihen Europas ist. Warum ist das so ein großes Ding? In Deutschland hat das 2 Gründe. Zum einen ist es so, dass das einfach eine extrem langlebige Serie ist. So eine Serie, die halt schon in den 80er, 90ern mega durchgeschlagen ist. Das konnte man im Zweifel seinen Eltern verkaufen als die Serie, die man gelesen haben muss, um irgendwie, keine Ahnung, Latein zu lernen oder so. Das war immer so ein bisschen das Einfallstor. Für Asterix ist tatsächlich lange Zeit ein valider Grund gewesen, denn Comics haben ja in Deutschland einen sehr schweren Stand, auch bis heute, weil das eben immer so Schundliteratur war und ist es natürlich nie gewesen und auch heute nicht mehr, erst recht nicht mehr, aber hat so an der allgemeinen Wahrnehmung diesen Stand und Asterix Obelix stach eben mit diesen historischen, auch lateinischen Aspekten da immer so ein bisschen heraus. Dazu gab es dann irgendwann auch diese ganzen Trickfilme, die wir alle in- und auswendig kennen, diversen Asterix-Abenden auf, keine Ahnung, wo war es, Sat.1, Kabel 1, was auch immer, liefen die Dinger rauf und runter und das ist vermutlich bis heute noch der Fall, sodass die einfach in der Historie, auch konkret in der deutschen Comic und ja eben Popkulturlandschaft ein großes Standing haben. Und auch heute ist es so, dass es Leute gibt, die mit Comics überhaupt nichts am Hut haben, aber das Abo von Asterix und Obelix, dessen Band, der alle 2 Jahre erscheint, das kommt regelmäßig und manchmal noch das Lucky Luke Abo dazu. Das sind die beiden Reihen, die in vielen Haushalten trotzdem noch im Bücherregal stehen. Und das ist so ein bisschen der Status Quo von Asterix und Obelix, der in vielen Fällen werden die auch gar nicht gelesen, weil machen wir uns nichts vor. Aus professionellen Gründen lese ich die aktuelleren Sachen alle und von den alten habe ich ein paar nachgeholt. Aber das ist halt auch wirklich nicht, ne? Es ist immer dasselbe. Du kriegst da genau das, was du erwartest. Ja. Am Anfang gibt's Asterix und Obelix, irgendwas passiert und am Ende sitzen wieder alle zusammen am Tisch und feiern halt in ihrem Dorf und zwischendrin ist immer irgendwas. Jeden zweiten Band gehen sie auf Reisen, sind irgendwo unterwegs in Europa und erleben ein Abenteuer und in dem Band dazwischen sind sie halt nicht auf Reisen, erleben irgendwas eher in der Gegend. Das ist so wirklich das, was du erwarten kannst und auch wenn Udo, der Schöpfer selbst, nicht mehr beteiligt ist, weil er inzwischen verstorben ist, haben die neuen Leute, die das übernommen haben, da letztlich also ganz gute Arbeit geleistet und halten auch ein bisschen diese Fahne hoch. Ist eine große Geschichte auch mit der Erbengemeinschaft rund um Udo, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Mhm. Aber kurzum, das Ding ist verankert, das hat, je nachdem wie du fragst, so einen Stellenwert wie Star Wars zum Beispiel. Also das ist definitiv dieselbe Liga. Es gibt inzwischen auch Spin-Off-Serien davon, nur für Kinder, also mit diesem Hund, mit Idefix. Da gibt es so viel und das läuft richtig gut. Ohne diese Reihe wäre der Egmont Verlag garantiert ein anderer.
Ja gut, ich habe ja mal eine Zeit lang im Buchhandel tatsächlich gearbeitet und da habe ich da schon gemerkt, dass es da auch einen gewissen, ich sag jetzt mal, Run auf irgendwie neue Asterix-Comics gab oder so. Aber ich muss auch sagen, hatte ich ja gerade schon erwähnt, ich habe mich jetzt zuletzt gar nicht so mit diesen Animationsfilmen dann jetzt zum Beispiel beschäftigt, die es in den letzten Jahren gab. Die hattet ihr, meine ich, auch besprochen, ne? Oder zumindest den einen von 2019.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht dabei war, denn da sind wir schon beim großen Punkt. Nur weil ich das alles weiß, aus professionellen Gründen, heißt es nicht, dass ich es geil finde. Ganz im Gegenteil, jetzt bei dem Comic gucke ich immer so ein bisschen so ein Running Gag. Ich finde es weitestgehend wirklich, also es ist langweilig. Nett, es ist gut, es ist das, was es ist, es hält die Comicbranche hoch und im Zweifel ist es eines der Leuchtturmprojekte aus der Comicbranche und damit eben dann auch ein Stück weit im Animationsbereich und auch im Realfilmbereich. Alles schön und gut und ich respektiere es dafür. Ich finde es optisch auch gut, aber es ist auf inhaltlicher Ebene, es ist einfach total langweilig. Es passiert nichts. Am Ende des Bandes ist wie am Anfang des Bandes. Es gibt kaum einen roten Faden, der sich über längere Bände zieht. Es ist langweilig. Und es ist ein bisschen so, dass wenn du dich mit Menschen über Comics unterhältst, die keine Ahnung haben, dann können die dir was über Asterix erzählen, über Donald Duck, meinetwegen noch über Lucky Luke und Batman und das war's das schon langsam, weißt du? Wenn du jemanden kennst, der so Spider-Man und so, dann ist es schon ein Experte. Und insofern, muss man das alles relativ sagen. Also ich will es gar nicht schlecht reden, nur bei uns, bei den Comic-Cookies bin ich dafür bekannt, dass ich da also überhaupt nichts mit anfangen kann. Hatte aber trotzdem Lust, mich jetzt hier mit dieser Serie zu beschäftigen, diesen Miniserie Der Kampf der Häuptlinge. Und das Ganze basiert ja auch, so viel kann man auch noch sagen, um jetzt mal hier das ganze Vorgespräch auch zu einem Punkt zu bringen, auf genau zwei Comic-Vorlagen, die ich wiedererkannt habe. Zum einen auf dem auch namensgebenden Comic-Band. Das ist, glaube ich, der vierte der Reihe gewesen, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Und das Spannende für uns Comic-Fans ist ja hier, dass Gudrun irgendwer heißt die Übersetzerin, das ist ein Riesending, da kann man auch tausend Sachen zu sagen, ich weiß gerade nicht, muss ich nachreichen, das ist eine Instanz, was Comic-Übersetzung angeht, die Frau ist nicht irgendwer, hat noch vor Klaus Jücken, der das inzwischen macht, hat die jahrelang diese Dinger übersetzt. Und die hat wirklich also Comic-Übersetzung in Deutschland geprägt und es hat mich sehr gefreut, dass sie ja auch diese Asterix-Übersetzung sich im Wortlaut an dem orientiert, was sie in Der Kampf der Häuptlinge Band 4 von Asterix und Obelix gemacht hat. Außerdem gibt es noch einen zweiten Band, das ist der, der vor allem in der ersten Folge eine größere Rolle spielt. Da geht es nämlich um die Frage, wie der Obelix eigentlich als kleines Kind in diesen Zaubertrank geplumpst ist und ziemlich genau so heißt der Band auch, Zitat, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist. Das ist also so der Titel des Bandes und darum geht es in der ersten Episode, die ist ganz putzig, die kannte ich noch nicht, das habe ich erst in der Vorbereitung jetzt hier gesehen, dass das sowas überhaupt gibt und erzählt auch ein bisschen anders, weniger Comic-lastig, mehr so illustriertes Kinderbuch, letztlich genau eben jene Geschichte. Und das sind die beiden Comic-Vorlagen, die man kennen kann, an die sich übrigens auch über weite Teile gehalten wird. Es gibt nur punktuell Abweichungen, auf die ich dann im späteren Verlauf nochmal zu sprechen kommen werde. Du kanntest die Comic-Vorlagen vermutlich nicht, oder?
Ich kannte sie vom Namen her und zumindest einer von denen, also hauptsächlich den Kampf der Häuptlinge, wurde schon mal teilverfilmt in dem Trickfilmklassiker hier Operation Hinkelstein. Da wurde das allerdings kombiniert mit wiederum der Comicvorlage der Seher. Und das ist, ich glaube, von 89 ist der Film. Ich muss dazu sagen, ich habe letztes Jahr nochmal einen Rewatch gemacht von allen Asterix-Filmen auf Blu-ray. Also irgendwann hatte ich mir die mal wirklich bei so einer Grabbel-Aktion von Amazon, hatte ich mir wirklich alle Filme bestellt, irgendwie, weiß ich nicht, jeder für 5 Euro oder was. Und die dann nochmal geguckt und dann festgestellt, dass Hinkelstein, den ich als Kind sehr mochte, dass ich den jetzt gar nicht mal so gut fand. Und ja, dem merkt man auch an, dass da mehrere Vorlagen irgendwie so ein bisschen aneinander geklebt wurden oder zwei zumindest, die gar nicht so inhaltlich wahnsinnig viel miteinander gemein hatten. Ja, das wirkte nicht allzu kohärent. Also der ist bei mir nicht gut gealtert, der Film.
Ja, tatsächlich bin ich auch eher mit diesen Animationen, also eben 80er, 90er Animationstrickfilmserien letztlich sozialisiert mit der Figur. Kann mich eigentlich auch am ehesten noch an dieser erinnern, wo die diese ganzen Aufgaben lösen müssen. Ja, wo dann der Passierschein drin ist oder wo auch dieses, wo Asterix, Obelix hier ganz viel essen muss und so. Der ist mir noch ein Stück weit hängen geblieben.
Und noch zu ergänzen.
Ja, genau, das war so mein Favorite. Alle anderen sind so ein bisschen ineinander verschwommen, auch das mit Kleopatra und so, das ist irgendwie alles, naja. ist ein großer Match. Noch zur Ergänzung, die Übersetzerin war übrigens Gudrun Pendel. Also die will ich auf jeden Fall nochmal namentlich genannt werden, eben weil die so eine Instanz war. So, und naja, in dieser Reihe, in dieser Miniserie geht es aber eben um letztlich die Geschichte, die du uns am besten mal zusammenfasst, weil ich hier sonst lange Monologe halte. Was ist denn die Story, der grobe Zusammenhang von Der Kampf der Häuptlinge?
Ja, Der Kampf der Häuptlinge zielt in den Grundfesten zumindest darauf ab, dass die Römer einen Plan schmieden, mal wieder halt eben das gallische Dorf zu unterjochen. Also das ist ja das einzige Dorf in Gallien, was nicht von den Römern besetzt ist. Und deshalb schmieden sie den Plan, dass sie jetzt praktisch einen Stamm von römischen Galliern praktisch ins Leben rufen, die dann wiederum den Häuptling des bekannten Dorfes Majestix herausfordern in einem Kampf der Häuptlinge. Und sollte Majestix diesen verlieren, ja, dann wird der konkurrierende Häuptling Anführer des Dorfes und damit könnten sie es dann ja praktisch unterwandern. Das ist der Plan dahinter und ist dem Ganzen natürlich auch noch dienlich, dass man versucht, den Druiden Miraculix, der bekanntlich den Zaubertrank herstellt, dass man den aus dem Verkehr zieht und das schaffen die Gallier dann selber, indem in einer Situation Obelix Miraculix eben mit einem Hinkelstein erwischt und der dann sein Gedächtnis verloren hat, sprich, der weiß nicht mehr, wie man den Zaubertrank herstellt. Und das ist zumindest die Handlung, die ich noch aus dem Film Operation Hinkelstein kenne, aber der Rest war mir tatsächlich unbekannt und das muss ich sagen, fand ich ganz gut, weil wie gesagt, der Hinkelstein-Film, der ist bei mir wirklich nicht gut weggekommen zuletzt und da habe ich mich gefreut, eine neue Version davon zu sehen.
Es ist schon noch ein bisschen eine Modernisierung der Vorlage. Wir haben 5 Episoden. Und es gibt aus meiner Sicht letztlich 3 erwähnenswerte Dinge zur Story zu sagen. Zum einen, die erste Episode ist letztlich weitestgehend ein Rückblick. Da geht es nämlich tatsächlich, cool. Da wird ein bisschen Origin erzählt letztlich. Wer ist Asterix Obelix? Woher kennen die sich? Was ist das für ein Dorf? Und da kriegen wir diese Geschichte erzählt eben auch, wie es dazu kam, dass Obelix seine übermenschlichen Kräfte dauerhaft erhält und eben nicht nur, wenn er einen Schluck von diesem Zaubertrank nimmt und einfach mal reingeplumpst ist und wie es dazu kam. Das fand ich ganz putzig und niedlich, weil das kannte ich gar nicht. Wir sehen hier auch mal die, keine Ahnung, Eltern beispielsweise von Obelix, von Asterix, weiß ich gerade gar nicht, ob wir die auch gesehen haben. Das ist schon alles ganz cool. Aber und er ist wieder, es scheint ihm gut zu gehen, das war ganz süß irgendwie. Das ist eine inhaltliche Geschichte, die ich sagen will. Dann gibt es eine, also von den üblichen Figuren Asterix, Obelix und Miraculix, da braucht man glaube ich nicht weiter ausholen, die kennt man, wenn man so ungefähr weiß, was das für eine Story ist, aber eine Figur wird ganz neu eingeführt, die war ganz interessant grundsätzlich, die taucht in der Vorlage nämlich nicht auf, das ist die Metadata. Metadata ist eine junge Frau, die irgendwie von Caesar beauftragt wird, jetzt hier eben dieses, wenn man so will, diesen Wettkampf zu organisieren, wird dabei begleitet von eben auch Legionären, dann gibt es ja noch diesen anderen Gallier, der letztlich gegen die Gallier, also gegen den Chef des Dorfs antreten soll und so. Aber diese Metadata ist eine komplett neue Figur, die ist in der Vorlage nicht vorhanden, auch nicht mit einem anderen Namen oder so. Und die ist halt eine gute, herzige, das ist ein junges Mädchen, die ist eine Liebe und dreimal dürfen wir raten, ob die am Ende der 5 Folgen noch auf wessen Seite die steht. Das ist vielleicht auch jetzt irgendwie jetzt nicht so richtig überraschend. Und auch generell das Ende ist in der Serie deutlich spektakulärer geraten. Das ist am Ende des ist wirklich einfach so, dass das nicht annähernd so spektakulär ist. Da gibt's dann ein kurzes Haut drauf und dann haben halt doch wieder unsere Gallier gewonnen und so und fertig ist die Chose, ne? Aber dieses ganze Hin und Her mit wirklich, das will ich aus Spoilergründen nicht verraten, aber das epische Finale in Folge 5, das ist nicht annähernd so episch wie, also in der Comic-Vorlage nicht annähernd so episch. Ja. Das sind die 3 inhaltlichen Punkte, auf die ich da auch mal eingehen wollte, weil da eben gewisse Unterschiede drin liegen.
Ja, hab ich mir schon gedacht, dass das dahingehend modernisiert wurde. Und man hört es jetzt auch schon bei Metadata an dem Namen vielleicht auch raus. Der Film ist natürlich, wie man das bei Asterix kennt, zum einen voller Wortwitz. Das geht ja schon zurück bis auf die Vorlagen. Allerdings muss man sagen, dass hier sehr, sehr viele Zeitgeist-Gags drin sind. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Ich weiß gar nicht, hast du gesehen, wer hier federführend bei der ganzen Serie war?
Nee, das sagt mir nichts.
Weil, also der spricht ja zum einen den Asterix und ist auch einer der Co-Regisseure, das ist ein gewisser Alain Chabat. Und der hatte schon mal mit Asterix zu tun, der hat nämlich vor über 20 Jahren die Realverfilmung Asterix Mission Cleopatra inszeniert. Und wer die kennt, der wird auch ungefähr wissen, was hier humortechnisch auf ihn zukommen wird, weil das ähnelt sich tatsächlich sehr, was hier so an ja zeitgeistigen Bezügen reingestreut wird. Und ich muss sagen, ich fand manches davon, auch wenn es letzten Endes eigentlich plumpe Popkulturreferenzen sind, fand ich manches davon doch sehr amüsant. Wie sah es bei dir aus?
Absolut, genau das war auch der Punkt, der mir die Serie dann letztlich gerettet hat. Ich habe gemerkt, wie ich so die erste Folge gucke, wie ich so die zweite Folge gucke und wie ich dann auch gern noch in die dritte reingeschaut habe, bevor ich dann zu Bett ging. Aber es waren genau diese kurzweiligen Sachen, die es mir wahnsinnig aufgelockert haben. Allein schon die ganzen Namensanspielungen. Natürlich heißen die alle Obelix, Asterix, ja, und dreimal dürft ihr raten, auf welchem Streaming-Plattform-Ding das den ganze erscheint. Also gibt es da natürlich eine Figur mit so einem Namen und Metadata und wie sie alle heißen oder Follow. Ja. X, Follower X oder Like X.
Fast and Furious. Ja.
Genau, das ist schon mega lustig und putzig. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das war auch so ein bisschen das Einzige, was ich dann wirklich an neuen Inhalten aus diesem Ding wirklich sinnvoll rausnehmen konnte. Also da von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Und das hat die Kurzweiligkeit hier nochmal deutlich unterstrichen.
Ja, kann ich mich anschließen. Ich mochte den Humor durchaus damals schon in dem Mission Cleopatra. Also das ist in meinen Augen vielleicht noch eine der besseren Realverfilmungen. Die neueren habe ich mir gar nicht mehr angesehen. Wurde, glaube ich, auch einer von besprochen von Stu. Gerne mal reinhören hier. Aber da du ja auch die alten oder die neueren Animationsfilme, 3D-Animationsfilme gesehen hast, wüsste ich eigentlich mal gerne, wie beurteilst du jetzt hier den Stil und die Machart und die Qualität in Relation dazu? Das würde mich mal interessieren.
Tatsächlich habe ich die Animationsfilme nicht. Doch, einen habe ich gesehen, den habe ich sogar mit Patrick damals noch besprochen. Das war irgendwann,
ja,
ich weiß nicht, worum es ging. Stimmt, ich kann mich an nichts erinnern. An nichts. also ich kann für diese Serie gesehen sagen, gut. Sie ist zweckmäßig, sie ist aber auch nicht zu krass. Also wir haben gerade, was so Hintergründe und sowas angeht, da ist schon manchmal sehr flach. Und ich hatte in mindestens einer Szene auch das Gefühl, das ist eine Szene, ich glaube sogar in der ersten oder zweiten Folge, da sieht man halt einen Söldner, der hat kein Gesicht. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach nicht zu Ende animiert wurde. Also grundsätzlich ist es schon gut. Es ist vielleicht sogar sehr gut. Es hat viel von diesen popkulturellen Dingen drin. Es hat auch mal, ohne zu verraten, welche das sind, springt es teilweise komplett aus dieser Stilistik heraus und zeigt mal andere Möglichkeiten, Asterix und Obelix darzustellen. Und hat dann natürlich auch Parallelen zum Beispiel zum Comic oder so. Das ist wirklich putzig und wirklich cool. Es hat mir gefallen, es war gut und immer da, wo der Fokus des Bildes ist, wo man gerade hinschauen soll, sieht es auch gut aus. Die Hintergründe haben im Detail manchmal vielleicht ein bisschen mehr Liebe verdient, aber also ich würde sagen, das ist also mehr als nur zweckmäßig. Ich bin grundsätzlich nicht zufrieden. Wie siehst du das?
Ja. Ich muss sagen, ich mochte diese Mischung sehr. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich vom Animationsstil wirklich sehr nah den Comics irgendwie genähert haben. Das sieht man insbesondere an den Hintergründen oder auch zum Beispiel Feuer, Rauch etc. oder aber auch der Zaubertrank. Das wirkt alles sehr, sehr comichaft. Die Umgebung im Vordergrund ist tatsächlich dann aber doch sehr gut animiert in Teilen. Also wenn man da zum Beispiel irgendwie Holz sieht oder alles mögliche andere auch. Und die Figuren selber sind tatsächlich auch sehr detailliert. Also ob es jetzt die Barthaare sind bei den ganzen Galliern oder aber auch, weiß ich nicht, wo mir das vor allem aufgefallen ist, bei Obelix die Hose. Da siehst du richtig die Fasern des Stoffes. Also da kommt schon richtige Stofflichkeit rüber. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das wirkte auch wertiger auf mich als bei diesen neueren Animationsdingern, weil ich hatte da nachdem ich hier durch war, tatsächlich nochmal reingeguckt. Zumindest einer von denen ist momentan auch auf Netflix. Und das ist da deutlich detailärmer. Also da hat man hier schon echt ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und das sieht wirklich gut aus. Das wird auch nicht jedem gefallen, weil es meines Erachtens noch, also es ist eine sehr eigene Mischung. Es hat zum einen, was die Umgebung angeht, was durchaus fotorealistisches. Aber gerade die Augen zum Beispiel von den Figuren oder aber eben weiter im Hintergrund, das ist wahnsinnig comichaft. Allein schon in der Intro-Sequenz zitiert Sie da wahnsinnig viel, was aus den Comics einfach sehr bekannt und ikonisch ist. Also in der Anfangssequenz haben sie ja dann wirklich solche wie früher in der alten Batman-Serie so Boom, Boom, Pow Einblendungen von Soundeffekten und so. Und das fand ich sehr liebevoll. Oder aber auch, dass sie also gibt es doch immer, wenn man einen Asterix-Comic aufschlägt, dann sind doch da immer so Bilder mit Blaustich zu sehen und dann Asterix, der irgendwie so einen Römer weghaut. Und das haben sie 1:1 zitiert im Vorspann. Generell fand ich die Vorspanner auch einfach sehr kreativ. Die waren immer anders und immer wieder werden, auch wenn sie visuell irgendwas erklären, werden da total kreative Einfälle hergenommen. Also beispielsweise, als sie den Kampf der Häuptlinge erklären, als sie das Cäsar erklären, da wird das dann nicht nur einfach im Dialog gesagt, sondern es wird eingeblendet in so einer Animation, die aussieht wie aus Mortal Kombat, aber wiederum mit Mosaik inszeniert wird. Also das fand ich total erfrischend und passte auch wunderbar in den anarchischen Humor, den man eben auch von Asterix kennt.
Da ist ganz viel von diesem Zeug drin, also von diesen Anpassungen. Man muss auch einfach sagen, das ist natürlich ein riesen Drahtseilakt. Du willst einfach ganz viele Zielgruppen gleichzeitig abholen. Die es schon ewig kennen, die vielleicht noch gar nicht den Einstand zu gefunden haben, die vielleicht nur Netflix haben und jetzt mal eine schöne Trickfilmserie gucken wollen. Die musst du alle gleichzeitig abholen. Dann hast du natürlich aber auch die Leute, die sind durch, keine Ahnung, Spider-Man into New Universe, was auch immer, oder durch die Turtles-Sachen oder was auch immer, halt mega das Action-Geballer gewohnt und auch die musst du irgendwo glücklich machen, denn auch gerade die ganz junge Generation, die ist inzwischen einiges gewohnt, die kannst du mit den Stilistiken der 90er Jahre nicht mehr abholen und insofern musst du da viel machen. Das ganze Ding erscheint ja am 30.04. und ich habe mal ein paar Zahlen zusammengesucht, das Ding erscheint gleichzeitig in 190 Ländern, in 39 Sprachen. Und es gibt außerdem noch Audiotranskription in 17 Sprachen, Untertitel für Gehörlose und Gehörgeschädigte in 8 Sprachen. Das ist also ein Riesending, ein Riesending. Und die musst du alle gleichzeitig abholen. Und deswegen ist da, glaube ich, immer auch eine Mischung aus altbekanntem, altbewährten und natürlich auch dem ein oder anderen, vor allem optischen Experiment notwendig.
Ja, definitiv. Da muss man auch einfach ein bisschen mit der Zeit gehen. Man merkt ja auch gewisse Zugeständnisse durchaus, was zum Beispiel zum Ende auch Action angeht. Konnte ich aber mit leben. Ich fand die ganze Serie insgesamt, das kann ich schon mal sagen, sehr, sehr kurzweilig. Also das sind ja nur 30-minütige Episoden, teilweise sogar noch weniger, ohne irgendwie Netflix-Abspann mit 1000 Synchrontafeln. Das guckte sich wirklich sehr, sehr straight weg, wobei ich mir dann schon die Frage gestellt habe, ich meine, es sind ja 5 Folgen à 30 Minuten, dann kommen wir also schon auf rund 2,5 Stunden. Hattest du nicht zwischendurch auch mal den Gedanken, dass sie im Grunde auch einen Film daraus hätten machen können einfach?
Absolut, genau. Das war auch wirklich nicht so, dass da jetzt am Ende jeder Folge irgendwie ein Cliffhanger oder so drin gewesen wäre. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, warum man es so macht. Es ist gut aufteilbar. Ich habe es ja auch genau in der Hälfte geteilt und in 2 Abenden geschaut. Und das war völlig in Ordnung. Ja, die erste Folge ist natürlich noch ein bisschen was anderes, aber es schaut sich einfach sehr rund. Und auch wenn das Ende vielleicht ein bisschen aufgebläht war, ist es, glaube ich, die Art und Weise, wie man heutzutage so eine Serie abschließen muss. Und ja, ich habe aus meiner Sicht sehr viel schon gesagt. Also ich meine, klar können wir uns die einzelnen Figuren nochmal vornehmen, aber ich denke, da kommt jetzt nicht viel Ergänzendes hinzu. Und wenn wir dann noch gucken, ja okay, wir haben halt eine neue Figur, diese Metadata und den ganzen Wortwitz und so, top. Das passt schon. Ja, ist auch ganz klar. Ich meine, natürlich brauchst du in so einer wirklich recht maskulin geprägten Runde. Das ist einfach so. Das ist ein, es gibt erst in neueren Comics von Asterix Obelix auch immer mal Frauen, die wichtiger sind. Das ist in alten auch normal drin. Aber wirklich so eine Hauptfigur, gerade junge weibliche Figuren, hast du eher seltener. Das war jetzt zuletzt vor 2 oder 3 Ausgaben mit so einem Greta Thunberg Verschnittfigur war damit eingebaut als wichtige Figur. Das war dann mal drin. Okay. Aber an sich, ein eher männlich geprägter Cast und deswegen ist es schon gut, dass man hier so eine Metadata mal eingebaut hat, um da eben noch breiter das Publikum zu erreichen. Und ich von meiner Seite aus habe, glaube ich, auch alles untergebracht, was ich in diese Besprechung packen möchte und könnte zu einem Fazit kommen. Wie sieht's denn bei dir aus, Dom?
Ja, doch, relativ, was ich halt noch sagen kann. Also ja, Metadata fand ich okay. So als Figur, ja, also ist nicht so, dass sie jetzt nicht mal weiß, wie viel beigetragen hat, aber die hat mich jetzt weder gestört noch jetzt irgendwie begeistert. Es war okay, sie war irgendwie da. Es wirkte jetzt auch nicht total erzwungen, also da gibt's weitaus Schlimmeres. Ja, ich finde, das Ganze hätte man vielleicht schon irgendwie kürzer erzählen können. Also insgesamt war es zwar kurzweilig an sich, aber ich habe mich halt immer wieder gefragt, warum ist das jetzt eine Serie, aber es ist halt Content für Netflix, damit hängt es wahrscheinlich zusammen. Es wird wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen, also der Animationsstil wird nicht jedem zusagen. Ich mochte diese sehr eigene Mischung und ich fand es interessant, dass du gerade eben auch Spider-Verse in den Raum geschmissen hast, weil wir erleben ja, seit der erste Into the Spider-Verse rauskam, erleben wir ja durchaus eine Trendwende in der Animationsbranche, also auch bei anderen Studios. Und ich habe den Eindruck, dass das hier auch ein paar Spuren hinterlassen haben könnte. Nichtsdestotrotz kann ich es insgesamt schon empfehlen. Es guckt sich wirklich sehr, sehr straight und gut weg. Also dahingehend ist es eigentlich auch eine gute Binge-Serie. Ist jetzt kein absolutes Highlight für mich, aber ich fand es unterhaltsam. Und angenommen, da würde jetzt noch eine Staffel kommen, ich würde nicht Nein sagen. Ja, das wäre dann eigentlich schon so mein Fazit.
Ja, ist interessant. In der Beschreibung steht auch was von Staffel 1. Das ist erstmal spannend, weil ich mir nicht sicher bin, man könnte natürlich das fortsetzen in der Art und Weise halt dann mit anderen Vorlagen, aber das würde dann halt nicht mehr Kampf der Häuptlinge heißen. Aber ja, ich wäre, wenn da jetzt noch weitere Staffeln auf ähnliche Art und Weise kämen, auf jeden Fall auch nicht abgeneigt. Das Ganze ist womit das mit unterhaltsamste, was ich von Asterix in den letzten Jahren konsumiert habe, weil einfach mich vieles von dem anderen Zeug wirklich einfach also verloren hat. Das ist auch nicht schlecht, aber ich habe mich, glaube ich, hier mehrfach wiederholt, da ist einfach nicht also richtige Bringer sind das meines Erachtens nicht, aber es ist halt eine gute Einstiegsdroge ins Thema Comic, insofern sollen sie mal machen. Guckt's euch an und vor allem, liebes Publikum, sagt uns ganz dringend, unbedingt, was wir hier alles noch nicht erwähnt haben, wie es euch gefallen hat. Ja, wir hätten noch über Goscinny reden können, wir hätten Udo so noch auskleiden können, aber letztlich soll es hier um die Netflix-Serie gehen und ihr seid herzlich eingeladen, vorbeizukommen auf unserem Discord-Server. Auf tele-stammtisch.de/discord. Dort könnt ihr mit uns ja kommunizieren und euch austauschen über die Serie und ihr könnt sehr gern auch vorbeikommen auf den Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört und uns dort bewerten und kommentieren. Denn wenn ihr uns auf beispielsweise Spotify bewertet, Sterne da lasst und einen Kommentar, dann hilft uns das sehr. Ansonsten kommt rum auf tele-stammtisch.de und lest alles nochmal ganz in Ruhe nach. Den Dom könnt ihr finden, zum Beispiel auch auf Letterboxd, wann, wieso, weshalb, warum. Da schaut gerne mal in die Shownotes rein, da gibt es einen entsprechenden Link zu ihm. Ja, war mir eine Freude, Dom.
Dito. Und ich würde sagen, alia jacta est, oder?
Beim Teutates. Bis dahin, tschüss.